Speed Change Repeat mit Jonathan Pfaffenroth und
Benjamin Lehmann.
Heute zu Gast in Essen, in der Steinstraße 22, hier bei der Evonik Digital GmbH. Heute mit Henrik Hahn. Hallo Henrik.
Hallo.
Freue mich, dass wir heute bei dir sein dürfen. Ganz kurz, wir steigen immer damit ein, dass wir unsere Gäste fragen, einmal, dass sie ja über sich erzählen, wer sie sind, wo sie herkommen, was sie geprägt hat. Kannst du uns da einmal kurz auf die Sprünge helfen?
Ja, also ich bin klassisches Konzerngewächs, jetzt seit über 20 Jahren bei Evonik Industries und Vorgängergesellschaften tätig. Ich habe einen technischen Background, habe studiert in Dortmund, Hannover und in Essen promoviert. Und zwar auf dem Gebiet der Strömungsmechanik, Rheologie und habe zunächst im Konzern als Verfahrensingenieur gestartet und mich ein bisschen stärker so mit der Technik eines Chemieunternehmens und der Technologie, die Chemieunternehmen praktizieren, auseinandergesetzt. Habe dann parallel mich noch betriebswirtschaftlich weitergebildet an der Fernuniversität Hagen, die ich wärmstens jedem ans Herz legen kann. Da lernt man tatsächlich sozusagen das ganze Leben lang. Und was mich mein ganzes Leben im Endeffekt begeistert, ist Technik, Menschen und auch die wirtschaftliche Dimension zusammenzubringen und zu versuchen, Menschen für gemeinsame Ziele zu gewinnen und zu begeistern. Und das habe ich hier in ganz, ganz unterschiedlichen Funktionen im Konzern über die letzten 20 Jahre tun dürfen. Und jetzt heißt mein Thema seit einigen Jahren Digitalisierung.
Wie bist du denn damals, also bist du direkt den Weg so gegangen, quasi von einem Studium ins andere und dann direkt in die Promotion, oder war da schon eine berufliche Zwischenstation dazwischen?
Ja, es wird euch vielleicht schockieren, aber mein wirtschaftswissenschaftliches Studium, das hat über 10 Jahre gedauert. Das habe ich nämlich berufsbegleitend gemacht und ich hatte immer das Problem, wenn Prüfungstermine waren, da gab es immer irgendeinen Anlass auf der Arbeit, an dem ich dann immer kurzfristig meine Prüfung abgesagt hat. Also von daher, ich habe tatsächlich erst mein Diplom 2017 gemacht. Also von daher ist es ein sehr, sehr langer Weg gewesen. Aber ich bin nach meinem Erststudium dann sozusagen mehr oder weniger nahtlos in die Promotion übergegangen.
Ja, du bist jetzt Chief Digital Officer bei der Evonik. Kannst du uns einmal kurz irgendwie erzählen, wie du eigentlich hingekommen bist? Also wo bist du eigentlich damals gestartet? Also
was waren vielleicht so prägende Stationen?
Genau.
Ja, ich glaube, die prägende Station, die war die Zeit, die ich mit meinem C64 verbracht habe. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, aber da habe ich eine große Begeisterung für alles rund um das Thema Digitalisierung, damals haben wir es noch IT genannt, entwickelt und habe das eigentlich auch mein ganzes Leben lang so weiter aufrecht gehalten. Also ich habe schon in jungen Jahren Programmieren gelernt mit viel Spaß und Freude, und zwar nicht in der Schule, sondern zu Hause. Und habe auch im Studium, heute würde man sagen, mich mit Industrie 4.0 Themen beschäftigt, mit Big Data, auch im Rahmen der Promotion. Das heißt, das ganze Thema, was kann man eigentlich mit Daten, Prozessen und den Menschen, die da natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen, in Verbindung mit Computertechnologie tun, das begleitet mich mein ganzes Leben. Im Evonik-Konzern hingegen bin ich dazu erst relativ spät gekommen, nämlich als wir uns in der Konzernstrategie mit der Frage auseinandergesetzt haben, was heißt denn das Thema Digitalisierung für ein Chemieunternehmen? Das ist hoffentlich machbar, dass wir hier im Rahmen dieses Podcasts da zumindest ein paar Antworten auf die Frage finden. Aber ich kann jetzt schon an der Stelle vorwegnehmen, das ist für uns als erfolgreiches Chemieunternehmen nicht leicht zu beantworten, was Digitalisierung ganz konkret bedeutet. Und das ist im Übrigen auch etwas, was ich in meiner Eigenschaft als Leiter des Arbeitskreises Digitalisierung im Verband der chemischen Industrie insgesamt für die Branche sagen kann. Und das heißt, klassischer Ansatz in der Strategie, sozusagen dem Gehirn der Company wird sich überlegt, wie kann man Zukunftsfelder auch angehen, also zunächst mal konzeptionell, aber dann auch entsprechend operationalisieren. Und das hat mich dann zu meiner eigenen Überraschung in die Rolle gebracht, als ich nämlich vorgeschlagen habe, dass wir so etwas wie einen Chief Digital Officer und eine spezialisierte Einheit installieren sollten, habe ich tatsächlich überhaupt nicht an mich selbst gedacht. Und als unser damaliger CEO dann zu mir sagte, Mensch, Herr Hahn, das ist doch genau Ihr Ding, dann konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und so bin ich zu der Rolle gekommen.
Gab es denn da so einen bestimmten Moment im Unternehmen, wo es dazu kam, dass man sich in der Geschäftsführung wirklich gesagt hat, okay, wir müssen uns jetzt eigentlich mal hinsetzen und darüber wirklich ernsthaft reden?
Es gab ein Erweckungserlebnis.
Okay.
Und auch dieses Erweckungserlebnis hat damit zu tun, dass unser Top-Management, wie in vielen anderen Unternehmen es auch der Fall ist, mal die berühmte Silicon Valley-Reise unternommen hat.
Oh.
Und sich dann völlig enthusiasmiert zurück hier in Essen eingefunden hat und gesagt hat, Mensch, das ist ja ein absolutes Megathema. Und wir als kreativer Chemiekonzern sind vielleicht gut beraten und sollen diesem Megateam mal auch strategisch und operativ vernünftig auseinanderzusetzen. Und das war, muss man schon sagen, so etwas wie eine Initialzündung. Das hat zumindest den notwendigen Rückenwind verliehen, dass wir das Thema auf ein anderes Level heben konnten. Das ist nämlich natürlich so, und das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel hier in diesem Unternehmen angefangen habe, dass wir schon seit Jahrzehnten das, was man heute Data Science bezeichnet, praktizieren. Das heißt, wir hatten schon immer im Wesentlichen Naturwissenschaftler, die auch in der Lage waren, neuronale Netzwerke zu programmieren, die maschinelles Lernen praktiziert haben, um schlicht und ergreifend das Beste auch aus unseren Prozessen rauszuholen. Das heißt, insgesamt ist das hier auf einen sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen, weil auch unsere Branche schon immer ein sehr, sehr hohes Maß an Automatisierungstechnik in den entsprechenden Produktionsumgebungen aufgewiesen hat. Und das war dann im Endeffekt jetzt nochmal, hat dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Schub verliehen.
Ja. Du hast gesagt, du hast relativ früh, sagen wir mal, selber programmieren gelernt und alles. Aber gab's, also, und jetzt hast du gesagt, okay, das Unternehmen hatte diesen Moment, den wahrscheinlich, fast jeder DAX-Konzern in Deutschland hatte, dass sie einmal ins Valley gereist sind und dann zurückgekommen sind. Aber was war denn für dich vorher? Weil du hast ja auch gesagt, du hast quasi die Diskussion auch so ein bisschen oder das mit dem Chief Digital Officer vorgeschlagen. Was war denn für dich, sagen wir mal, in den Jahren davor vielleicht, oder vielleicht war es auch kurzfristig davor, ein Moment, wo du gesagt hast, okay, also jetzt wird's wirklich ernst irgendwie.
Ja, ich glaube, damals war ich für den Produktionsbereich zuständig und ich habe an der Stelle einen Remote-Zugang installiert zu unserer Produktionsanlage, und zwar für einen Lieferanten. Der Lieferant dieser speziellen Anlagentechnologie, der saß nicht in Deutschland, sondern in Japan. Und da war die Frage, wie kriegen wir eigentlich eine gute, vernetzte Kommunikation hin? Und da ich mich dann sozusagen ein bisschen an meine Vergangenheit erinnert hatte, wie das so geht mit dem Internet und auch der Verknüpfung von Anlagenkomponenten, das war für mich so ein Schlüssel, dass ich gemerkt habe, Mensch, in unserer klassischen Welt ist sowas ja gar nicht vorgesehen, weil natürlich auch unsere gesamte Anlagentechnologie sehr, sehr schützenswert. Das heißt, da verbindet man nicht mal eben über das Internet Infrastruktur mit, in Anführungszeichen, mit dritten Parteien. Trotzdem ist es uns gelungen, dafür eine technische Lösung zu realisieren, die diesen Remote-Zugang im Endeffekt erlaubt hat. Und das war, ja, heute würde man sagen, einer der ersten Gehversuche im Bereich Industrie 4.0. Was natürlich an der Stelle punkto auch effiziente Maintenance, effiziente Prozesskontrolle ein Riesenschritt nach vorne war. Ansonsten hätte ja der Lieferant immer sich ins Flugzeug setzen müssen und dann hier vor Ort aufschlagen müssen mit den entsprechenden Zeiten, die das auch beansprucht. Das war also für mich ganz klar ein Schlüsselerlebnis.
Ja, spannend. Du hattest eben, als wir im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben, jetzt hier die Episode aufzunehmen, hattest du auch einmal kurz erwähnt, dass du sowas wie Startup-Luft mal schnuppern durftest. Willst du da vielleicht nochmal drauf eingehen?
Ja, gerne. Also das war auch Beispiel, was ich gerade geschildert habe. Das stammt nämlich genau aus dieser Startup-Phase meines Lebens. Jetzt muss man dazu sagen, dass es sich um ein Konzern-Startup handelt. Und was ist der Unterschied zwischen, in Anführungszeichen, echten Startups und Konzern-Startups? Das ist ein Stück weit die Vollkaskoversicherung, die wir als Konzernangestellte an der Stelle genießen. Andererseits war es ein Thema im Bereich der Batterietechnologie, was für uns völlig neu war, wo wir auf der grünen Wiese, und zwar in einer auch einer Location, die für uns komplett neu und im wahrsten Sinne Sinn des Wortes auch remote war, angefangen haben. Das heißt, wir mussten da mit dem Team komplett bei Null anfangen. Und bei Null anfangen heißt, wir haben im Endeffekt eine Entwicklung in einen Automobil tauglichen Serienproduktionsprozess überführt, im Bereich der Lithium-Ionen-Speichertechnologie im Wesentlichen für das vollelektrische Fahren und waren sozusagen Teil der Wertschöpfungskette von den Chemikalien zu den elektrischen Antriebssträngen. Sprich, wir haben die Elektroden und Separatoren für die Batteriezellen, die letztlich die Primärelemente einer Antriebsbatterie darstellen, hergestellt. Und das Ganze haben wir mit einer Handvoll Leuten angefangen. Also ich erinnere mich noch an unsere ersten Betriebsversammlungen, die haben stattgefunden in so einem Raum wie diesem. Das war auch so ungefähr unser einziger Raum, den wir hatten, also mit Möbeln. Und dann ging das Ganze weiter und am Ende haben da fast 300 Leute gearbeitet und wir haben es geschafft, hier einen großen, bekannten deutschen Automobilkonzern mit der Technologie dann entsprechend zu beglücken, was dem dann sozusagen auch einen Schub beim vollelektrischen Fahren verliehen hat. Was ich für mich an der Stelle gelernt habe, ist, dass wenn man bei allem sozusagen auf ein unbestelltes Feld trifft, dass einem dann da erstmal klar wird, welche Annehmlichkeiten wir in unserer täglichen Arbeit als Bestandteil eines Konzerns genießen, wo es im Endeffekt für jede Frage eine Antwort, für jedes Problem einen Ansprechpartner gibt. Und das war sozusagen das Startup-artige jetzt in der Aktivität. Da war halt niemand. Wir mussten uns halt mit jedem Kram selbst rumschlagen, egal ob es irgendwelche rechtlichen Fragestellungen sind, aber auch die Frage, wie werden eigentlich jetzt hier die Hecken geschnitten und wie kriegt man in Anführungszeichen Leute dazu, also am Ende das hinzukriegen im Sinne der Wertschöpfung, was wir dann auch hervorbringen wollten. Und das haben wir uns alle gemeinsam mit viel auch Anstrengung erarbeitet und waren dann gleichzeitig aber in der automobilen Wertschöpfung. Das heißt, dort greifen natürlich dann auch sehr, sehr stringente Qualitätssicherungsprozesse. Das heißt, wir sind als Lieferant auch ganz schön gequält worden, also damit am Ende das Produkt auch hervorragend in puncto Qualität dasteht. Und das ist uns gemeinsam mit nicht nur Anstrengung, sondern auch viel Freude gelungen.
Ich habe mal einen ganz interessanten Kommentar zu einem Konzern-Startup gehört oder wurde mir gesagt von einem Kollegen. Bei einem Konzern-Startup hat man quasi die Leiden aus beiden Welten. Also man hat das Durcheinander in einem Startup und die Geschwindigkeit des Konzerns. Was würdest du dazu sagen? Wie war das bei euch damals? War das anders oder?
Ja, ich will mal so sagen, wir haben schon versucht, uns sozusagen ganz der Sache zu verschreiben und haben auch bestimmte, wenn man so will, Leidensaspekte, die so eine Konzernwelt mitbringt, versucht auszublenden. Da erzähle ich jetzt vielleicht mal so ein paar Sachen aus dem Nähkästchen. Also was zum Beispiel für Konzerne extrem wichtig ist, sind Organigramme. Wir haben aber in einem kleinen Team nach dem Motto gearbeitet, es wird jetzt das abgearbeitet, was gerade ansteht, und das schließt mich als Geschäftsführer der Veranstaltung genauso mit ein. Und das heißt, ich habe im Prinzip am Schreibtisch Organigramme entwickelt und immer schön hier in Richtung Konzern geschickt. Die hatten nichts mit der Realität zu tun, weil die Realität sich jeden Tag geändert hat. Der Konzern war damit glücklich. Wir als Team haben das alles nicht ganz so ernst genommen. Und so muss man dann in Anführungszeichen dann vielleicht auch mal Freiräume und Grauzonen ausnutzen. Und da gibt's noch manche mehr dieser Art. Natürlich immer unter strikter Wahrung von Compliance und so weiter und so fort. Aber hier und da, würde ich mal sagen, haben wir dann auch gewisse Unkenntnisse auf Seiten des Konzerns ausgenutzt, um halt voranzukommen. Ansonsten ist es in der Tat immer eine gewisse Gefahr, dass bestimmte, auch aus guten Gründen natürlich, etablierte Konzernprozesse einen bisschen in der Geschwindigkeit hemmen. Der Vorteil, wenn man als Konzern-Startup agieren kann, ist aber absolut der, dass man schon auch viel Unterstützung für Fachfragen findet. Also ich hatte man an der Stelle zum Beispiel regelmäßig einen Austausch mit Fachfunktionen und die Kolleginnen und Kollegen des Konzerns, die fanden das auch völlig selbstverständlich, uns zu helfen. Und zwar nicht erst nach der Kostenstelle zu fragen und wo kann ich denn die Rechnung hinschicken, sondern ich habe da sehr, sehr viel Unterstützung aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ecken, aus Funktionseinheiten erfahren, vom Arbeitsrecht über Einkäufe und IT, also unsere Remote-Anbindung wäre ohne die Unterstützung der IT-Kollegen niemals zustande gekommen und auch aus operativen Geschäften, die uns das mal erklärt haben, wie das so mit dem Kunden und so weiter funktioniert. Also alles in allem ist uns da an der Stelle auch gelungen, das, was ein Konzern mitbringt, dann auch gewinnbringend einzubringen.
Jetzt stellt sich
sich die Frage, wie das jetzt heute aussieht mit diesem Thema. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Ja, das Thema Elektromobilität, würde ich mal sagen, erfährt gerade eine Renaissance. Also aktuell diskutieren wir, ehrlich gesagt, hier in Deutschland ganz ähnliche Fragestellungen wie damals, 2006, 2007. Also ich könnte sogar an manchen Stellen die Präsentation, die ich vor über 10 Jahren angefertigt habe, so aus dem Speicher ziehen und kein Mensch würde den Unterschied merken. Das ist tatsächlich etwas, was mich ein bisschen auch mit Sorge erfüllt, weil wir haben damals auch im Endeffekt den Durchbruch in Deutschland nicht hinbekommen, obwohl alle OEMs sich nach besten Kräften und angestrengt haben, ist das Thema aus welchen Gründen auch immer nicht wirklich abgehoben. Wir haben gleichzeitig, und da will ich mich nicht ausschließen, Unternehmen wie Tesla so ein bisschen belächelt, sondern hat im Motto auch die und ob die es mal so hinkriegen. Und jetzt sehen wir halt, dass wir schon hier ein Handlungsfeld haben und das Thema ist, denke ich mal, aktueller denn je. Wir haben sicherlich jetzt die Herausforderung, Teile der Wertschöpfung, die wir vielleicht vor 10 Jahren noch etwas leichter oder vor 15 Jahren noch etwas leichter hier in Europa hätten auch verankern können. Da bin ich jetzt nicht ganz so optimistisch, ob uns das gelingt, das wieder zurückzuholen. Also gerade die berühmte Batteriezellfertigung, das ist nämlich, wenn man so will, das Teure in einem elektrischen Antriebsstrang, das hier wieder nach Europa zurückzuholen, das stelle ich mir ausgesprochen schwierig vor. Und da haben wir vielleicht damals alle nicht das Durchhaltevermögen gezeigt und vielleicht auch nicht den Mut bewiesen, mal über eine lange, lange Zeit hier auch in eine Durchstrecke da reinzugehen und die auch dann bewusst durchzuhalten. Das haben tatsächlich unsere asiatischen Anbieter derartiger Technologien irgendwie hingekriegt, wozu natürlich auch Industriepolitik ein Stück weit einen Beitrag geleistet hat. Aber wir müssen uns jetzt genau überlegen, worauf konzentrieren wir jetzt die Kräfte und was ist sozusagen wirklich in puncto Wertschöpfung in Deutschland, in Europa abbildbar. Und da sollten wir auch nicht irgendwelchen Phantomen nachjagen. Und da habe ich jetzt sozusagen aus der Vergangenheit schon manchmal den Eindruck, dass sich die Geschichte zu wiederholen droht.
Ich denke, dass das Thema Mobilität ist ja generell, also jetzt sowieso, du hast es eben gesagt, echt sehr heißes Thema. Ich glaube, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Lass uns mal noch ein Stückchen weitergehen. Also es hat halt nicht geklappt. Also es war ein Failure, hast du gesagt. Was war dann? Also was hast du da für dich mitgenommen? Wie war das für dich damals? Was war dann der nächste Schritt?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin auf der Höhe des Erfolges sozusagen gewechselt. Das heißt, als ich vor Ort war, waren wir noch mitten zu Gange, hatten einen Serienbelieferungsauftrag und waren auch guter Dinge, dass das entsprechend fortgeschrieben wird. Ich hatte dann tatsächlich, ja, das ist ein unschönes Wort, aber man muss es einfach benennen, mit der Abwicklung dann der ganzen Aktivität im Nachhinein zu tun, weil ich natürlich auch mich da technologisch ganz gut ausgekannt habe und natürlich auch die handelnden Menschen, sowohl auf der Lieferanten- wie auf der Kundenseite, und natürlich nach wie vor kannte. Also hier haben wir versucht, einen guten Weg zu finden, so dass dann auch insbesondere die betroffenen Menschen da nicht ins Bergfreie gerutscht sind. Ich glaube, da kann ich guten Gewissens sagen, das ist gelungen. Wir haben das kommunikativ auch ich würde sogar sagen, ohne blaues Auge dargestellt, weil wir auch erläutern konnten, was uns sozusagen da an Herausforderungen begegnet ist, haben auch da an der Stelle das offen mit allen Stakeholdern diskutiert, also mit unseren Arbeitnehmervertretern, aber natürlich auch hier mit unserem Top-Management, aber auch mit der lokalen, der überregionalen Politik, die natürlich an der Stelle auch die Frage gestellt hat, wieso hat es denn nicht geklappt, und alles in allem konnten wir zumindest eine befriedigende Erklärung finden, auch wenn das Endergebnis natürlich unbefriedigend ist. Ich habe da für mich sehr, sehr viel gelernt. Ich sage immer, das war die teuerste Management-Ausbildung, die mir mein Arbeitgeber hätte spendieren können. Auf der einen Seite habe ich es wirklich auch zu schätzen gewusst, dass wenn Menschen wirklich ein Ziel erreichen wollen, dass sie imstande sind, auch hier in Deutschland wirklich neue Felder schnell, heute würde man sagen, agil anzugehen und wirklich sich vom Ziel her auch leiten lassen und dann an der Stelle auch über also ungeheure Kraftreserven verfügen, die sie dann auch freisetzen im Sinne der gemeinsamen Sache. Das heißt, wenn es gelingt, Menschen für ein gemeinsames Ziel zu begeistern, dann kommt was richtig Cooles, Made in Germany, raus. Das ist hier an der Stelle eine ausgesprochen positive Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Also ich hatte an der Stelle auch bei aller Anstrengung immer Spaß, auch wenn wir manchmal von unserem Kunden im wahrsten Sinne des Wortes auf die Fresse gekriegt haben, wenn ich dann nachts einen Anruf gekriegt habe, ja, da funktioniert wieder alles nicht, weil hier scheiß Produkte. Das hat sich natürlich dann im Nachhinein meistens alles irgendwie klären lassen. Aber alles in allem war das eine Zeit, die ich wirklich nicht missen möchte. Das Ganze hat sich in Sachsen abgespielt. Das war für mich auch eine ganz interessante Erfahrung, weil ich war dann in Anführungszeichen mal temporär ein Ossi. Und wurde auch als solcher von vielen Leuten vermutet, was auch für mich sehr, sehr spannend war zu erleben, wenn sich dann das sozusagen aufgeklärt hat, dass ich kein Ossi bin, sowohl auf der Seite der in Anführungszeichen Leute, die dort vor Ort ansässig waren, aber auch hier insbesondere, da muss ich mir wirklich sagen, manchmal im arroganten Westen. Also das waren auch Erfahrungswerte, die mir gezeigt haben, es ist schon noch ein langer Weg, wie Ost und West nach wie vor zusammenwachsen werden. Zumindest damals gab es da schon noch einiges in Anführungszeichen zu tun. Mein Eindruck ist, es ist ein Thema, an dem wir immer weiter dranbleiben müssen. Also alles in allem war das für mich eine ungeheuer wichtige, positive Erfahrung. Und im Übrigen ist mein Sohn in Dresden geboren worden. Also das hat das Ganze sozusagen noch gekrönt. Also ich habe jetzt einen Ossi in der Familie.
Dann hast du ja schon was dafür getan, dass Ost und West näher kommen. Und wie kam es dann dazu, dass du jetzt quasi hier bist, wo du, also in der Rolle bist, in der du jetzt bist?
Also vielleicht erstmal zu dem, wo wir hier sind. Wir sind ja. Hier in einer ausrangierten Sparkassenfiliale und ich bin hier, die ist ganz unweit von unserer Konzernzentrale entfernt, in der ich hier mein klassisches Büro seinerzeit hatte, in dem wir hier das strategische Konzept, wie wir Digitalisierung im Evonik-Konzern angehen wollten, entwickelt haben. Und meine Kollegin, die Co-Geschäftsführerin der Evonik Digital GmbH ist, und ich war auf dem Weg nach Hause und dann bin ich an diesem Objekt vorbeigekommen. Haben gesagt, Mensch, halt mal an, lass uns da mal durch die Vorhänge schlinzen. Das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen, nämlich eine Open-Office-Atmosphäre, wo wir wirklich kollaborativ, kooperativ zusammenarbeiten können, nicht in den klassischen Cubicle anmutenden Karnickelstall-Büros, sondern hier können wir wirklich Zusammenarbeit im wahrsten Sinne des Wortes ausprägen, und so sind wir dann erstmal hier gelandet. Ich habe das dann meinem Kollegen von der Kommunikation, dem Ruben Thiel, der hier auch mit am Tisch sitzt, erzählt, und er hat gesagt, bist du verrückt? Weil es natürlich hier an der Stelle, gelinde gesagt, kein F&E-Tempel ist, sondern ein wenig unspektakulärer von außen anmutet. Das habt ihr ja hier bei der Anreise auch selber festgestellt. Das war schon mal der erste Dämpfer, den ich an der Stelle einstecken musste, aber ich habe mich davon nicht beirren lassen. Dann habe ich meinem Team, das wir damals an den Start gebracht haben, dazu sage ich gleich auch noch was, wie sich dieses Team zusammenstellt, völlig begeistert von dieser ehemaligen Sparkassenfirma Filiale berichtet und haben mich in gelinde gesagt sehr erstaunte Gesichter geschaut, weil mein Team hatte sich auch eher etwas Repräsentativeres vorgestellt. Aber ich würde sagen, jetzt nach einiger Zeit, und das hat ehrlich gesagt gar nicht lange gedauert, wir sind nämlich hier innerhalb von einem Tag am Ende dann eingezogen an einem Freitag und konnten am Montag voll loslegen und auf einmal fanden das alle cool. Ich hoffe, dass es immer noch so ist. Also mir traut sich jedenfalls keiner das Gegenteil zu sagen. Ich weiß nicht, wie ihr es hier findet. Es ist auf alle Fälle, würde ich mal sagen, nicht der typische Konzernansatz. Und ich glaube, das ist auch vielleicht für so ein Thema wie Digitalisierung genau richtig, da an der Stelle mal etwas anderes auszuprobieren. Der besagte CEO, der mich hier zu dem Chief Digital Officer gemacht hat, dem muss ich das natürlich auch noch erklären. Er hat mich mit verdrehten Augen angeguckt und hat gesagt, ja, in Gottes Namen, machen Sie mal. Aber auch da hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert, bis bei ihm es Klick gemacht hat und er verstanden hat, warum ich genau hier in so eine spezielle Immobilie mit meinem Team einziehen wollte. Vielleicht zu dem Team, das wir schon damals an den Start gebracht hatten, als wir das Thema noch in unserer Strategieabteilung entwickelt haben. Da habe ich mich eigentlich von meinen langjährigen Erfahrungen hier im Unternehmen inspirieren lassen, dass ich nämlich gesehen habe, wo entstehen neue Dinge. Neue Dinge entstehen in der Regel immer an Schnittstellen, und zwar an Schnittstellen, wo sich insbesondere auch Kompetenzen überschneiden, aber auch Erfahrungswerte. Und fangen wir mal mit den Kompetenzen an. Also auch ein Chemieunternehmen wie Evonik beschäftigt tatsächlich jetzt nicht nur Chemiker und Ingenieure, sondern hier gibt es im Endeffekt das gesamte Spektrum, und das meine ich jetzt nicht nur allein auf akademische Ausbildungszweige beschränkt, sondern natürlich auch auf Berufsausbildung. Und uns ist es dann an der Stelle gelungen, wirklich hier einen sehr, sehr bunten Disziplinenmix zusammenzustellen, der auch vermeintlich exotische Disziplinen wie Sportjournalismus und Politikwissenschaften umfasst. Und gleichzeitig ist es uns gelungen, Leute mit operativer Erfahrung zu gewinnen, die also wissen, wie Geschäft funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir Leute mit einem funktionalen Background, zum Beispiel im Bereich HR oder auch im Bereich Innovationsmanagement gefunden. Und wir haben das Ganze auch geschafft, so zu mixen, dass hier eine gewisse Internationalität entstanden ist. Also wir hatten von Anfang an Amerikaner, Briten, Japaner, Chinesen, Deutsche, also wirklich auch ein Stück weit den Fußabdruck der Evonik hier abgebildet. Und erfreulicherweise ist uns auch mal gelungen, hier eine, ich sag mal, Männer- und Frauentruppe zu installieren. Und wir haben ja sogar eine weibliche Geschäftsführungskollegin hier an der Stelle, was in der Welt der Technik ja nicht immer ganz einfach ist, da an der Stelle auch Diversität in der Hinsicht abzubilden. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wenn man ein Thema wie Digitalisierung in einem etablierten Konzern ausprägen will, dass man vielleicht erstmal auch guckt, was gibt es denn dann sozusagen an Möglichkeiten, schon innerhalb des Konzerns Erfahrungen hiermit zusammenzubringen, die dann im Endeffekt dann tatsächlich auch Neues entdecken lassen.
Ich finde es, also eine Sache, ich finde es sehr spannend einmal mit dem Office hier. Also wir quatschen ja jetzt gerade ein bisschen über Digitalisierung, ja, und ihr macht hier ein Digitalisierungsoffice für einen Konzern auf in einer ausrangierten Sparkassenfiliale, was ja im Endeffekt das Resultat von Digitalisierung ist. Also
das ist ein bisschen, die Ironie des Schicksals.
Das ist ja, ein bisschen lustig an der Stelle.
Ja, vom Geldspeicher zum Denkspeicher.
Ja, genau. Du hast gesagt, gerade eben, du meintest ja, es gab halt diesen Erweckungsmoment irgendwie in der Geschäftsführung, dass sie ihre Reise gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist ja Silicon Valley, klar, super zum Inspirieren und sind natürlich alle sehr inspiriert und motiviert zurückgekommen. Und du hattest ganz am Anfang das gesagt, was bedeutet eigentlich Digitalisierung für uns als Chemiekonzern zum Beispiel, was sehr schwierig ist zu beantworten. Ich denke mal, es wäre interessant, wenn wir da gleich drauf eingehen würden. Aber wie seid ihr das dann angegangen damals? Also klar, ihr seid motiviert, die sind zurückgekommen, wir schaffen jetzt die Position als Chief Digital Officer. Wie habt ihr euch aufgestellt strategisch? Was waren die ersten Schritte im Endeffekt, dass ihr sagt, okay, klar, also vor allen Dingen im Schatten von Facebook, Google und etc. alles auf einer B2C-Ebene und alles mit einem schönen User-Interface und alles shiny und Accelerator im Valley zu, okay, wir sind jetzt in Essen, wir haben diesen Riesentanker und wir müssen jetzt anfangen, digitaler zu werden.
Ja, also vielleicht zu einem Tanker. Tatsächlich greift das Bild vom Tanker vielleicht daran an der Stelle ein bisschen zu kurz, weil wir haben eher eine Vielzahl an Fregatten, was die Sache allerdings auch nicht unbedingt erleichtert. Also unser Unternehmen ist vergleichsweise dezentral aufgestellt, was manchmal dann auch dazu führt, dass jeder das Gefühl hat, alles machen zu müssen und auch zu dürfen, und faktisch kann es ja niemand kontrollieren, weil es halt nicht die Brücke auf dem Tanker gibt, sondern ganz, ganz viele kleine Fregatten, die hier durch die Gewässer schippern. Also was wir gemacht haben, ist der klassische Strategieprozess, und Strategie gibt letztlich Antworten auf drei Fragen, und die lauten: Was soll ich tun? Was kann ich tun und was tue ich? Und natürlich sind wir beseelt von dem Gedanken, dass wir an der Stelle uns mit digitalen Kundenerlebnissen auseinandersetzen müssen. Das ist etwas, was auch im Geschäftskundenumfeld seine Berechtigung hat. Aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, ein blindes Kopieren von B2C-Ansätzen, so wie das auch an manchen Stellen propagiert wird. Ja, ihr müsst jetzt der Uber der Chemie, der Amazon der Chemie oder Airbnb der Chemie werden. So einfach ist es dann nicht. Trotzdem, und das bringt mich ein bisschen zu dem Thema, was ist denn eigentlich Digitalisierung bei uns? Im Endeffekt geht es darum, Menschen, Daten und Prozesse technischer wie auch geschäftlicher Natur zusammenzubringen. Und am Ende können wir da schon auch von den B2C-Ansätzen durchaus lernen. Wir sehen im Technikumfeld, also in der Produktion mit unseren hohen Automatisierungsgraden, sind wir schon in Anführungszeichen vergleichsweise weit gewesen. Also auch durchaus, was das Anwenden von Statistikmodellen beispielsweise betrifft, von maschinellem Lernen, von Data Analytics, allerdings immer auf den Einzelfall bezogen. Und was wir an der Stelle gelernt haben, auch bei der Frage, wie gehen wir jetzt damit um, so ein Thema in den Gesamtkonzern zu bringen, und am Ende soll ja Digitalisierung und Digitalisierungsstrategie kein Selbstzweck sein, sondern sich auf der Ebene der strategischen Geschäftseinheiten sozusagen niederschlagen und auch auszahlen. Das heißt, es muss immer eine Wertkomponente vorhanden sein. Die Wertkomponente ist aber jetzt sozusagen im Vorhinein nicht immer ganz einfach zu fassen. Gerade wenn man der heilige Gral der Digitalisierung, wenn man den anstrebt, nämlich das Thema der Geschäftsmodellinnovation, dazu muss man sagen, wir sind als Chemieunternehmen sowas wie die Industrie der Industrie. Also unsere Produktlösungen, die ermöglichen am Ende Innovation in nahezu allen Wirtschaftszweigen. Das heißt, wir sind als Geschäftskundenunternehmen sehr, sehr häufig in der Situation, dass wir sogar tatsächlich im Wettbewerb mit unseren Lieferanten wie mit unseren Kunden stehen, weil in der Regel die Wertschöpfung, die wir jetzt als Spezialchemieunternehmen bekleiden, sich sehr, sehr häufig in Anführungszeichen in der Branche abspielt. Das Gute ist, dass in der Branche im Endeffekt alle vor der gleichen Fragestelle stehen, wie sie mit dem Thema Digitalisierung umgehen. Und da will ich es mal abschichten. Also im Bereich der Technik, der Produktion geht es im Wesentlichen um Effizienzgewinne. Und da greifen jetzt die verfügbaren Technologien schon heute ganz gut. Also Analytik, Data Analytics, um beispielsweise die Effizienz der Prozesse auch im Sinne der Nachhaltigkeit zu verbessern. Das sind Themen, die kann man ingenieurmäßig angehen. Ich bin ja selber ein Verfahrensingenieur, also klassische Prozessoptimierungsaufgabe. Was jetzt neu ist, ist, dass der Datenaustausch erleichtert ist, dass die Verarbeitungstechnologien, also ich hatte selber zu Promotionszeiten bei dem Big Data-Thema, an dem ich gearbeitet habe, das Problem, wie schaffe ich es denn, diese vielen Daten in Echtzeit abzuspeichern und dann auch noch, damals habe ich es auf Magnetbändern abgespeichert, also schon lange her, zu vernünftigen Kosten. Und das sind Themen, die sind heutzutage leicht lösbar, sprich Speicher ist kein Thema mehr. Und auch Rechnerleistung ist kein Thema mehr. Und jetzt kommt hinzu, dass immer mehr Framework-Ansätze existieren, die auch im wahrsten Sinne des Wortes einen Self-Service-Data-Analytics-Ansatz erlauben. Und das bringen wir Zug um Zug über sogenannte Programmansätze in unserem Bereich Technologie, Infrastruktur in den Alltag. Das war zum Beispiel ein Teil dieser strategischen Übung, solche Programme aufzusetzen, wo man dann auch wieder fachübergreifend, Organisationseinheiten übergreifend solche Themen aufgreift. Dann haben wir das ganze Thema, wenn man so will, der Unternehmenssoftware-Seite, also der ERP-Systeme. Das ist so das klassische Spielfeld der Unternehmens-IT, die an der Stelle auch frühzeitig gesehen haben, was dort schlicht und ergreifend am Markt für Möglichkeiten bestehen. Und man hat da an der Stelle auch sehr früh angefangen, sich mit solchen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, wie organisieren wir unser Kundenmanagement, Stichwort Customer Relationship Management. Und last but not least die Frage, wie können wir unsere physischen Produkte, die wir in der Regel über Fässer, Säcke, Tankwagen oder sogar Schiffe zu unseren Kunden bringen, wie können wir die mit digitalen Serviceangeboten anreichern. Das ist genau das Spielfeld und das ist in der Vergangenheit eher in Anführungszeichen isoliert jeweils abgelaufen und wir haben jetzt gesagt, wir müssen die Dinge zusammenbringen, um dann an der Stelle auch zu gucken, wie können wir eigentlich hier effizient Mittel verwenden, um dann im Endeffekt das Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist an der Stelle tatsächlich die Interaktion mit unseren Kunden bedeutungsvoller denn je zu gestalten, nämlich so, dass unsere Kunden das auch gerne tun wollen, weil diese Interaktion und die Nähe zu unseren Kunden war schon immer der Treiber für unsere eigenen Innovationsprozesse und die dienen ja letztlich wiederum Innovationen auf Seite der Kunden zu ermöglichen. Das heißt, die größte Sorge, die man als Chemieunternehmen vielleicht haben könnte, ist, dass man diesen direkten Kundenkontakt verliert und darüber die Innovationshoheit verliert und damit mehr oder weniger allein in die Rolle eines Produzenten reduziert wird, was natürlich dann in der Regel dazu führt, dass wir einen Teil unserer Marge einbüßen. Das heißt, alles, was wir tun, soll dazu dienen, dass wir es schaffen, unseren Kunden auch zu vermitteln, dass das Werte sind, von denen auch unsere Kunden profitieren. Und das heißt auch im Punkto zugänglich machen von Informationen, dass unsere Kunden zum Beispiel schnellere und bessere Entscheidungen treffen können, wenn es darum geht, bestimmte Anwendungsgebiete mit unseren Produkten zu erschließen. Und wir sind auf den Feldern Gesundheit und Ernährung beispielsweise aktiv im Bereich der Ressourceneffizienz und aber auch als Material, als Performance-Materialhersteller. Also wir bedienen sehr, sehr unterschiedliche Anwendungsgebiete, ich sag mal, von der Tierernährung über den spritsparenden Reifen bis hin zum Superabsorber für Windeln, der im Endeffekt dann die Performance von Windeln beispielsweise maßgeblich beeinflusst und sicherlich auch insbesondere im Bereich der Lackformulierung, also alles das, was sozusagen wir hier in unserer aktuellen Umgebung sehen, was glänzt und dekorativ wirkt, die Effekte, die kommen im Endeffekt durch unsere Additive zustande oder durch geeignete Wettbewerbsprodukte, die es ja auch geben soll.
Spannend.
Du hast gerade auch nochmal ganz konkret erwähnt, dass ihr mit Hilfe von Data Analytic Methoden auch das Thema Nachhaltigkeit mittreibt. Du hast ja auch schon einige Beispiele so ein bisschen benannt, aber ich fände es spannend, wenn du es einfach ein bisschen konkreter machen würdest, was ihr hier persönlich in dieser Abteilung, in diese Richtung auch tut, ganz konkret. Oder also vielleicht kannst du da auch ein paar Erfolgsgeschichten einfach so erzählen.
Also an der Stelle ist, glaube ich, die Erfolgsgeschichte der Branche, weil es ist uns in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, gelungen, tatsächlich hier eine Ressourceneffizienzsteigerung herbeizuführen, die weit im zweistelligen Prozentbereich anzusiedeln ist. Das heißt, wir sind eine energieintensive Industrie und dort haben wir durch Prozessoptimierung, Prozesseffizienzen steigern können, was natürlich am Ende punkto CO2-Fußabdruck unter anderem, aber auch der Einsatz von Rohstoffen, also im Wesentlichen zur möglichst vollständigen Umsetzung zu den gewünschten Zielprodukten, da sind Riesenschritte nach vorne geglückt. Was wir hier konkret tun, ist, dass wir uns erstmal prinzipiell mit der Frage stellen, auseinandersetzen, was ist denn sozusagen ein guter digitaler Reifegrad, zum Beispiel für eine spezifische Produktionseinheit, für eine spezifische Produktionsanlage. Also muss ich das so vorstellen, dass Chemieproduktion in der Regel in Chemiewerken stattfindet und in den Chemiewerken gibt es eine Vielzahl, manchmal auch wenige, spezifische Anlagen, die dann der Herstellung von Vor-, Zwischen- und Hauptprodukten dienen. Und wir gucken uns momentan die gesamte Produktionslandschaft der Evonik an, haben dafür ein Reifegrad-Modell entwickelt, mit dem wir ableiten, was denn überhaupt ökonomisch, aber auch ökologisch ein sinnvoller digitaler Reifegrad ist. An der Stelle hilft nämlich nicht immer unbedingt ein maximaler Digitalisierungsgrad, wenn man damit vielleicht ja gar kein Problem löst. Also wir gucken überall genau danach, wie wir Potenziale heben können. Und das bedeutet, wir werden auch auf absehbarer Zeit da ein sehr, sehr vielfältiges Bild in unserer Techniklandschaft erleben, also von der hochautomatisierten, super vernetzten Anlage, die sogar komplett remote betrieben werden kann, bis zu Anlagen, in denen nach wie vor auch Handbetrieb in Anführungszeichen eine valide Betriebsführungsstrategie ist. Das heißt, hier wird sorgfältig abgeschichtet, welchen Grad wir erreichen wollen. Und das machen wir natürlich nicht hier als Einheit alleine, sondern wir haben uns an der Stelle vor allem als Einheit, und das ist jetzt vielleicht etwas überraschend, mit der Frage beschäftigt, was heißt denn das eigentlich für die Betroffenen? Wenn ich jetzt ein Reifegrad-Assessment mache und dann sage, zum Beispiel zu dem Schluss kommen, Mensch, da geht ja mehr, weil darüber könnten wir zum Beispiel den Rohstoffeinsatz minimieren, indem wir zum Beispiel Automatisierungstechnologien installieren oder Datenaustausch zu anderen Stellen abbilden, dann könnten ja die Betroffenen zu dem Schluss kommen, das ist ja nichts anderes als eine Rationalisierungsmaßnahme. Das heißt, bei allem, was wir hier tun in puncto Digitalisierung, reden wir immer von einer großen Change-Management-Aufgabe. Und das heißt, Digitalisierung ist an der Stelle viel weniger ein Technikthema als ein Thema, das sich um den Menschen dreht. Und das ist ein Teil, den wir an der Stelle abbilden, hier auch als Einheit, dass wir uns mit den Herausforderungen des Change Managements auseinandersetzen. Das betrifft Abläufe, das betrifft aber auch organisatorische Fragen. Wie organisiere ich denn einen Betrieb, der dann einen anderen digitalen Reifegrad hat nach Installation, in der Regel natürlich von Technologie, also sei es Sensortechnologie, sei es von Analytikwerkzeugen. Und wie schaffe ich es, dass die Menschen das annehmen, dass die an der Stelle keine Akzeptanzbarrieren aufbauen? Und das liegt nun mal ein bisschen in der Natur des Menschen, dass wenn die Dinge sich ändern sollen, man das total super findet, wenn das bei Nachbarsgarten passiert. Aber bei sich selbst ist man doch der Meinung, sollten wir doch alles bitte so belassen, wie es immer schon war und funktioniert hat. Und das ist ein zentraler Aspekt, mit dem wir uns hier beschäftigen.
Ich glaube, das ist sehr spannend. Also wir haben jetzt schon mit, sagen wir mal, mit verschiedenen Leuten gesprochen aus verschiedenen Branchen und es ist immer ein wiederkehrendes Bild, ne? Also dass dieser Change-Prozess vor allen Dingen die Komponente Mensch, sagen wir mal, die größte Challenge darbietet, ne? Und Je größer das Unternehmen ist, desto mehr Mitarbeiter hat man ja theoretisch. Und würdest du sagen, gibt es da irgendwie eine bestimmte Strategie? Weil am Ende des Tages sind die Menschen ja überall gleich. Ob ich jetzt einen Automobilkonzern habe oder ob ich jetzt in der Chemie bin. Also sind ja alles Menschen. So. Und würdest du sagen, jeder hat ja irgendwie dieselbe Challenge. Ne? Also es geht darum, der Mensch hat ja von Natur aus eine Komfortzone. Und ist ja klar, dass wenn er jahrelang in dieser Komfortzone war, wenn er sich auf einmal ändern muss, ist natürlich schwierig, ist diese Komfortzone zu verlassen oder sich dazu zu überwinden, sagen wir mal. Habt ihr da bestimmte Strategien zu, Ideen zu oder wie er das Thema angeht, wie er die Leute mitnimmt im Endeffekt? Ne?
Also als erstes Mal ist die erste Aufgabe, das zu erkennen. Und warum ist es so wichtig, das zu erkennen? Wir wollen ja an der Stelle Neues bewirken. Und da spreche ich jetzt mal für alle meine CDO-Kolleginnen und Kollegen und alle Digitalisierungsteams, wenn man so will, weltweit. Und das Neue entsteht natürlich nicht in der Komfortzone. Das heißt, ich muss, bei Google sagt man, uncomfortably excited sein. Ansonsten bleibe ich da halt in meinem Silo und alles passiert auch zukünftig wie bisher. Das heißt, das ist schon mal das Erste, dass man das erkennen muss. Dieses Erkenntnisproblem, das haben wir zumindest bei Evonik beseitigt. Das ist auch, würde ich sagen, mit einer der Beiträge, die wir hier geleistet haben, insbesondere eher in den operativen Einheiten, die ja das Geld verdienen, die gesagt haben, was wollt ihr eigentlich? Hier läuft doch alles. Also das haben wir schon mal hingekriegt. Dann ist es, glaube ich, wichtig, sich realistische Ziele zu setzen. Und das sind Ziele, die vielleicht iterativ bewältigt werden wollen. Das heißt, nicht immer so die super Riesenvision skizzieren und dann der großen Vision hinterherlaufen, sondern versuchen, die etwas übergeordneten Ziele runterzubrechen. Wir bedienen uns hier der Objectives and Key Results Methode. Das heißt, wir haben schon anspruchsvolle Fragestellungen, Ziele, die wir als Objectives formulieren. Und dann hängen wir da unmittelbar messbare Schlüsselergebnisse mit dazu, so dass dann auch die Teams sehen, dass sie vorankommen. Das ist nicht einfach zu erreichen und wir versuchen uns da an der Stelle schon auch die Ziele und auch die messbaren Schlüsselergebnisse schon mit einem gewissen Ambitionslevel zu setzen. Aber das Stichwort ist an der Stelle Messbarkeit. Also das ist das eine. Und an der Stelle auch den Realismus walten zu lassen, dass vielleicht manche Dinge gar nicht so unmittelbar messbar sind. Ich erinnere mich an meine Startup-Zeit. Da habe ich ja auch klassische Businesspläne verfasst, von denen ich natürlich wusste, dass die so niemals kommen werden, weil da so viele Annahmen meinerseits drin enthalten waren. Da konnte niemand wissen, ob die Annahme jetzt so richtig zutreffend ist, insbesondere auf der Absatzseite. Das war auch damals natürlich dann im Endeffekt dann die Herausforderung. Das heißt, hier gehen wir eher über eine Business-Canvas-Logik, weil wir versuchen schon, die Wertdimension dann auch zumindest zu beschreiben. Auch das ist ein iterativer Prozess, da muss man sich auch mal challengen. Und damit haben wir sozusagen die eine Seite abgedeckt, also versuchen, sich Dinge vorzunehmen, die man auch irgendwie nachverfolgen, messen kann. Dann das ganze Thema Kommunikation, Transparenz schaffen. Das ist hier auch eine der Aufgaben, die die Einheit hier für den Gesamtkonzern leistet. Wir sind im Übrigen nicht nur hier in der Sparkasse vertreten, sondern wir haben auch noch eine Dependance an unserem Standort in Hanau, wo wir im engen Schulterschluss mit den IT-Kollegen uns eine ähnliche Räumlichkeit teilen, also keine Sparkasse. Aber
eine Volksbank.
Es ist im Prinzip auch eine ganz interessante Geschichte. Da haben wir nämlich unsere ehemalige Bibliothek umgebaut. Okay. Weil man festgestellt hat, heutzutage geht keiner mehr in eine Bibliothek. Ich hingegen, als ich als junger Mitarbeiter angefangen habe, war da also mindestens einmal die Woche und habe dann die ganzen alten Wälzer sozusagen studiert.
Habt ihr euch das irgendwie extra so ausgesucht? Das ist ja schon das zweite Beispiel so ein bisschen, dass Bibliotheken auch nicht...
Ja, hinterher erzählt man natürlich immer, man hat sich das alles genauso vorgenommen und natürlich, wenn ihr dabei gewesen wärt, wie ich hier mit einer Pulle Bier vorm Fenster stand und gedacht habe, hier könnte man mal reingehen. Also ich kann nicht an der Stelle behaupten, dass das jetzt der Zufall spielt da natürlich auch schon mit rein. Darüber hinaus sind wir auch im, ich würde mal sagen, in der Region aktiv, die für mich der Treiber in Sachen Digitalisierung per se ist. Und das ist China. Also das heißt, wir haben ein kleines Team in Shanghai sitzen, sind da wirklich am Puls auch der Technologieentwicklung und auch der Begeisterungsfähigkeit in puncto Digitalisierung. Und last but not least sind wir auch noch in den USA vertreten. Das heißt, wir decken momentan schon eine große Bandbreite ab. Wenn man dann noch unseren engen Zusammenarbeit mit den IT-Kollegen dazu nimmt, die dann beispielsweise auch noch eine Aktivität in Singapur haben, kriegen wir schon hin, erstmal sozusagen die ganze Welt zumindest mal ein Stück weit zu umarmen. Und was machen wir bei diesem Umarmungsansatz? Wir versuchen, über die Dinge, die im Konzern passieren, zu berichten. Das machen wir auch zum Beispiel dank der Katrin über soziale Medien, so dass auch nicht nur die Konzernöffentlichkeit darüber erfährt, sondern auch sozusagen der Rest der Welt. Das heißt, das Thema Schaffen von Transparenz in wie außen ist eine ganz, ganz wichtige Säule. Wir nutzen da auch unser soziales, also unser firmeninternes soziales Netzwerk auf Basis von IBM Connections, nutzen aber auch die Produktivitätstools in der Office 365 Umgebung, also Teams etc., haben dann auch verschiedene Dashboards gebaut, sodass im Endeffekt jeder im Konzern sich einen Überblick über die maßgeblichen Initiativen in Sachen Digitalisierung selbst ein Bild verschaffen kann, wo wir jetzt nicht jetzt zusätzlich ein super administrativ aufwendiges Berichtswesen ausgeprägt haben, sondern ein niederschwelliges Informationsangebot geschaffen haben, dass jeder die Chance hat zu sehen, woran arbeiten denn die unterschiedlichen Bereiche. Und mittlerweile würde ich mal behaupten, gibt es niemanden, also als Organisationseinheit im Konzern, der nicht auch Digitalisierungsthemen vorantreibt. Und das ist ein Schlüssel meiner Meinung nach, um die Menschen mitzunehmen, indem man erstmal erzählt, was wir Cooles, Tolles machen. Das liegt natürlich dann im Auge des Betrachters, wie cool die Sachen teilweise sind. Das, was für unsere Branche cool ist, mag für, ich sag mal, eine Spotify vielleicht nicht ganz so cool sein. Aber ich glaube, wir haben da schon einiges auch vorzuweisen. Und das ist am Ende dann das, was wir leisten müssen, über das, was getan wird, auch zu berichten. Und nicht zu berichten, ich hab's erfunden, sondern an der Stelle auch ganz klar dem Gedanken zu folgen, es geht nur gemeinsam. Wir müssen stärker kollaborativ auch in Form von virtuellen Netzwerken agieren. Also wir haben zum Beispiel ein virtuelles Kompetenzcenter für maschinelles Lernen in den USA, unserem Standort in Mobile in Alabama, auch ins Leben gerufen. Das dient im Endeffekt dazu, das Thema Machine Learning hier in den Gesamtkonzernen reinzutragen. Wir haben hier bei uns einen Bereich, der nennt sich kognitive Lösung. Da setzen wir uns intensiv damit auseinander, welche Potenziale und Chancen aus dem Einsatz von künstlicher Intelligenz erwachsen können. Und zwar auch wiederum im Endeffekt für alle Einheiten hier im Konzern. Und haben dann an der Stelle aber nicht sozusagen da das Urheberrecht reklamiert, sondern sagen, wir wollen hier bündeln und auch über Organisationsgrenzen hinweg Expertise an der Stelle zusammenbringen, die schlicht und ergreifend auch zusammengehört. Und das ist sozusagen die letzte Komponente, Kollaboration zu fördern, was in Konzernstrukturen mit Kostenstellen, Ressourcenallokation manchmal nicht ganz einfach ist.
Wie kam es denn dazu? Also vielleicht kannst du ja mal kurz darauf eingehen, auf dieses virtuelle Kompetenzcenter. A, warum USA und B, was versteht ihr unter virtuell oder wie, was war was da so die Idee da?
Also USA war eher aus der Fragestellung heraus, gibt es ein Thema im Bereich der prädiktiven Instandhaltung, was eine gewisse Relevanz hat? Und da war halt zufälligerweise einer der Produktionsstandorte, die ich auch aus eigener Anschauung selber gut kannte, nämlich unser Standort in Mobile, der Kandidat, an dem wir ein Predictive Maintenance-Thema versucht haben zu verfolgen. Und dann ist man natürlich direkt dabei, sich mit Methoden, im einfachsten Fall mit multivariater Regression, aber auch anderen Machine Learning Algorithmen auseinanderzusetzen. Und da haben wir gemerkt, Mensch, wir haben ja jetzt hier ein paar Leute zusammengebracht. Die haben jetzt zunächst mal so eine kleine, so ein Kompetenzcenter für zustandsorientierte Instandhaltung und Überwachung ins Leben gerufen. Und dann haben wir gemerkt, die zugrunde liegenden Methoden, Die lassen sich ja nicht nur für Instandhaltungsfragestellungen nutzen, sondern die haben natürlich einen Übertragungswert. Das heißt, wir können sie skalieren. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann müssen wir halt wieder die nächste Subeinheit irgendwo gründen. So würde man das in Konzernen sehr, sehr häufig machen. Da haben wir gesagt, nee, wir versuchen das jetzt mal, um diesen Kompetenzkern zu bündeln und sozusagen dann aber können wir natürlich nicht alle Menschen, die Kompetenzen haben, an diesem Standort im wunderschönen Alabama zusammenbringen, sondern da muss man dann halt auch über Standortgrenzen hinwegdenken. Und man muss sogar über Ländergrenzen hinwegdenken. Und das ist sozusagen das Virtuelle an der Stelle. Das heißt, wir haben ein Anker gesetzt in der Konzernlandschaft. Und das Netzwerken, das funktioniert dann halt an der Stelle über eher die virtuelle Welt und nicht nur den rein physischen Austausch.
Ja, sehr interessant. Also und das ist dann quasi auch so kommuniziert im Unternehmen, ne? Also dass ihr quasi, okay, wir haben jetzt ein Competence-Team für Machine Learning in Alabama.
Genau, das ist im Konzern kommuniziert. Wenn man jetzt die Frage stellen würde, lieber Konzern, wisst ihr das alle? Dann werden natürlich ganz viele Leute sagen, habe ich noch nie gehört. Dann wird es ganz viele Leute gehen, habe ich gehört, finde ich doof. Aber es gibt zum Glück A, viele Leute, die es wirklich gehört haben und B, es gibt auch viele Leute, die das gut finden. Aber das ist so ein Phänomen auch in Konzernen. Also wir haben ganz, ganz unterschiedliche Kommunikationsangebote, mal niederschwelliger, mal also eher über Plattformen, über virtuelle und soziale Medien. Aber wir haben auch viele, viele Präsenzveranstaltungen. Also wir machen zum Beispiel mit unseren Kollegen aus dem Technologie- und Infrastruktur Bereich einmal im Jahr eine große Digitalisierungskonferenz hier im ortsansässigen Fußballstadion und bringen dann auch über Marktplatzangebote, Impulsbeiträge der Konzernöffentlichkeit näher, an welchen Themen wir hier arbeiten. Wir haben Ökosystem auch Events, wo wir auch versuchen, die Vernetzung mit Startups mit zu nutzen und wirklich auch in Ökosystem-Dimensionen die Themen anzugehen. Wir haben einen eigenen Venture-Capital-Arm, der uns an der Stelle auch nochmal mit der Venture-Capital-Szene vernetzt und natürlich da an der Stelle auch mit der Startup-Szene, die im Übrigen auch in Deutschland und auch sogar hier in Nordrhein-Westfalen oder sogar ganz genau auch hier mit der Gründerallianz Ruhr in Essen auch durchaus einen, ich sag mal, ganz beeindruckenden Fußabdruck hat. Also es gibt ganz, ganz viele Formate und meine Hoffnung ist, dass wir dann am Ende über die vielen Formate und auch den persönlichen Austausch in allen Regionen es dann schaffen, das Thema Zug um Zug wirklich in die Gesamtorganisation reinzubringen. Vorteil ist, dass doch ein Löwenanteil unserer Belegschaft in Europa ansässig ist. Deswegen haben wir auch gesagt, wir starten dieses Thema in Deutschland und gehen nicht. Also unser CEO hatte mich damals auch gefragt, Mensch, wo wollen Sie denn das machen? Da habe ich mir gesagt, irgendwo zwischen Bottrop und San Francisco. Und so ist es jetzt die Steinstraße geworden.
Ich fand das spannend, als du von euren Dependenzen erzählt hast, hast du eure Dependenz in China hervorgehoben. Da hast du einen Satz mehr zugesagt. Warum? Was ist in China anders und was begeistert dich vielleicht daran und was besonders im Vergleich zu Deutschland anders an China?
Ja, also ich bin in der Tat von China und auch allem, was das Land zu bieten hat, persönlich begeistert, verbringe da auch häufig Zeit, weil ich merke, da gehen Dinge einfach mit wahnsinnigem Tempo voran und die Leute wollen, dass es vorangeht. Und gleichzeitig gibt es da einen ungeheuren Fundus an Technologie- und Methodenkompetenzen und vielleicht auch dank der seinerzeit praktizierten Abschottungspolitik ist es gelungen, eigenständige Innovationen zu entwickeln. Und da möchte ich unter anderem die Alibaba-Gruppe nennen, die an der Stelle sicherlich einer der Innovationstreiber in Sachen E-Commerce und alles, was dazugehört, zählt. Aber auch eine Tencent, eine Baidu, das sind nicht Google-Klone, Amazon-Klone oder Facebook-Klone, das sind eigenständige, ganzheitliche Angebote, die dort entstanden sind, die, wenn ich jetzt zum Beispiel WeChat als Kommunikationsmedium nehme, sicherlich westlichen Produkten, sowohl was die, was das digitale Erlebnis, aber auch die Funktionalitäten angeht, bei weitem überlegen sind. Und zu sehen, dass solche Dinge da entstehen, mit welchem Tempo und welcher Geschwindigkeit und auch am Ende mit welcher Profitabilität dort solche Dinge entstehen, das begeistert mich an der Stelle. Und wie gesagt, man hat das Gefühl, da ziehen die Leute echt an einem Strang. Und ja, für mich steht China wirklich für das Internet von morgen, für das Thema Digitalisierung. Werden sich vielleicht die westlichen Unternehmen dann an der Stelle dann doch mal irgendwann fragen müssen, standen wir damals nicht vielleicht eher für das Gestern als das Morgen?
Ich glaube, da gibt es immer so zwei Seiten der Medaille. Also das China ist in der Tat immer ein interessantes Thema, das wir in den anderen Folgen auch schon angesprochen haben oder immer ansprechen. Und da gibt es ja immer, wie gesagt, zwei Seiten der Medaille. Es gibt einmal natürlich, ja, also jetzt macht man keine Silicon Valley-Reisen mehr, sondern geht nach Shenzhen oder nach Shanghai oder wie auch immer. Aber, und man sagt ja, okay, also hier in China ist halt Geschwindigkeit, also wenn die sich was vornehmen, dann passiert das auch, und man, die Firmen hast du gerade alle genannt. Und dann gibt's ja noch die andere Seite, und das ist dann, sagen wir mal, eher so auf der politischen Ebene natürlich, wo man sagt, okay, wo sich die Europäer jetzt auch fragen, oder wo wir auch hier in Deutschland in Politik uns auch Gedanken machen, okay, wie sieht das jetzt eigentlich aus mit Europa? Im Schatten von den USA und von China. Und vor allen Dingen, was die technologischen Unternehmen angeht, die natürlich eine sehr starke, sagen wir mal, staatlichen Background haben oder Support. Und auch vor allen Dingen im Hinblick auf zum Beispiel das Rating-System und die ganzen Sachen. Also da, was ist da so deine Meinung zu, ich sag mal, ja, wie es vielleicht mit Europa auch so in Bezug auf
was das Digitale angeht. Was muss heute getan werden, damit nicht das kommt, was du eben beschrieben hast, dass genau. Wir uns morgen denken, dass wir gestern für das Vorgestern standen.
Ja, ich glaube, es ist unstrittig, wir brauchen ein starkes Europa. Also es, muss ich wirklich sagen, bereitet mir körperliche Schmerzen zu, was in Großbritannien passiert, weil ich finde, Großbritannien ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von Europa, und wir müssen hier zusammenrücken. Auch wenn das immer schwierig ist und wenn wir manchmal, müssen wir vielleicht unsere Egoismen mal über Bord werfen, weil ansonsten werden wir wirklich feststellen, wir sind als Einzelteil, wir sind in Summe halt mehr als schlicht und ergreifend die Summe. Und da, glaube ich, sind wir gut beraten, den europäischen Gedanken auch mit aller Macht wirklich auch zu verteidigen. Weil der scheint ja manchmal ein bisschen auf der Strecke zu bleiben. Das heißt, wenn ich auf der einen Seite voller Begeisterung von China spreche, bin ich mal umso mehr davon überzeugt und noch mehr begeisterter Europäer. Und da müssen wir alle unseren Beitrag leisten, auch indem wir zum Beispiel unsere Erfahrungswerte aus anderen Regionen der Welt hier wieder zurück berichten und sagen, Mensch, wir können es gar nicht schaffen, als einzelner Nationalstaat in dem globalen Wettkampf, in dem wir uns alle befinden, vielleicht sogar zu überleben über längere Zeit. Also das ist für mich überhaupt gar keine Frage. Wir brauchen starkes Europa. Wir müssen das unterstützen. Ich bin auch der Meinung, wir müssen großzügig damit umgehen. Wir müssen gönnen können, insbesondere als Deutschland. Wir müssen an der Stelle vielleicht den Leuten auch mehrfach die Hand reichen, unseren Ärger und Groll auch mal runterschlucken. Alles, was wir in Anführungszeichen tun können, damit ein starkes Europa entsteht, das gilt es vorbehaltlos zu unterstützen. Und die Punkte, die man sicherlich an der Stelle nicht ausblenden darf, wenn man jetzt sehr begeistert ist, und ich bin, wie gesagt, begeisterter China-Fan. Klar, gibt es dort ein anderes System, aber, und da kann man über ganz viele Punkte sehr, sehr kritisch diskutieren, Aber wir müssen an der Stelle auch nicht den Fehler machen, dass wir die Dinge aus unserer Perspektive bewerten. Zum Beispiel das Rating-System wird von der einheimischen Bevölkerung durchaus begrüßt, weil also viele meiner Kollegen sagen, ist doch super, mit meinen Punkten kann ich jedem vermitteln, ich bin ein vertrauenswürdiger Transaktionspartner. Deswegen ist das gut. Also meine Punkte bei Alibaba helfen, dass potenzielle Geschäftspartner sehen, mit mir kann man Geschäfte machen. Und das erstreckt sich auch in die privaten Lebensbereiche. Das ist für uns vielleicht hier in Deutschland, ich bin ja noch ein Kind der ersten Volkszählung, die hier, ich sag mal, sehr, sehr kritisch und intensiv diskutiert worden sind. Da kann sich heute auch kein Mensch mehr vorstellen. Wir sind da vielleicht manchmal ein bisschen übervorsichtig und können uns gar nicht vorstellen, dass andere Kulturkreise da schlicht und ergreifend eine andere Meinung haben. Und da, glaube ich, sind wir gut beraten, nicht in Anführungszeichen hier vermeintlich Aufklärungsarbeit leisten zu müssen, sondern einfach zu sagen, Mensch, wenn ihr da zu dem Schluss kommt, mag das der richtige Ansatz für euch sein. Auch die Frage öffentlich, also Sicherheit im öffentlichen Raum, da gibt's ja leider auch in letzter Zeit hier immer wieder beklagenswerte Ereignisse, auch in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Oder fangen wir mal bei einer ganz einfachen Trivialität an. Und damit meine ich Altglascontainer hier im Essener Stadtgebiet. Da wünschte ich mir wirklich eine Videoüberwachung, damit die Vermüllung solcher sozusagen Locations vielleicht mal ein Ende findet. Und auch der Umgang mit fremdem Eigentum in Deutschland, wenn ich sehe, wie oft ich Macken an meinem Auto zu beklagen habe, dann muss ich sagen, da sitzen wir vielleicht bei manchen Fragestellungen eher im Glashaus und sollten uns mal selbst an die eigene Nase fassen, was wir dann hier in Anführungszeichen vielleicht auch noch bei uns direkt vor der eigenen Haustür verbessern können. Aber trotzdem, ganz klar, darf man natürlich da auch nicht alles glauben, was man erzählt wird, muss da auch sich eine kritische Distanz wahren und sollte auch vorsichtig sein mit sozusagen dem Importieren von vermeintlichen Errungenschaften und dem Ziehen von vorherigen Schlüssen und Analogien.
Ja. Mich zu, sorry.
Ja, ich wollte gerne noch eine Frage stellen, weil wenn wir über Zukunft und über Politik reden, da muss ich direkt daran denken, dass du zum Anfang unseres Gesprächs erwähnt hast, dass du Programmieren nicht in der Schule gelernt hast. Und du hast ja auch erwähnt, dass es eine relativ große Herausforderung war, so ein interdisziplinär aufgestelltes Team hier aufzubauen, das so viele verschiedene Kompetenzen auch bündelt. Und worüber ich nachdenke, ist die Frage nach Bildung. Was ist deine Meinung dazu, international, auch in Deutschland? Was muss vielleicht passieren? Was ist dein Eindruck von den Schulen, von den Universitäten? Glaubst du, wir sind vorbereitet auf so eine Zukunft, über die wir gerade reden?
Ja, ich glaube, der Bildung ist am Ende der Schlüssel zu allem, also zumindest mal zu Wohlfühlen und auch Wohlstand. Und das hängt vielleicht ja auch ein bisschen miteinander zusammen. Ich glaube, wir neigen in Deutschland manchmal dazu, auch voreilige Schlüsse zu ziehen. Zum Beispiel, dass jeder programmieren können muss. Ich bin da fest von überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, man muss eine Vorstellung entwickeln, was Programmieren heißt, was ein Algorithmus ist, was sich dahinter verbirgt, um das Ganze so ein bisschen zu entzaubern. Aber die Frage, was müssen wir da an Nachhilfe auch insbesondere zum Beispiel in den Grundschulen leisten, das sehe ich ja bei meinem kleinen Sohn. Der hat sich im Übrigen im Alter von 3 Jahren bei eBay selbst eine PlayStation ersteigert. Ich glaube jetzt nicht, dass da vielleicht im Kindergarten oder in der Grundschule noch großartig Digitalisierungsunterricht erforderlich ist. Sicherlich gibt es da vielleicht viel andere, drängendere Themen, denen man vielleicht mal mehr Aufmerksamkeit entgegenbringen müsste. Also zum Beispiel so etwas wie Stichwort Inklusion. Da glaube ich, haben wir viel mehr Handlungsfelder. Das heißt, per se, glaube ich, sind wir da gar nicht so schlecht aufgestellt mit unserem System. Und ich in der Tat, das Programmieren habe ich mir selber beigebracht, weil es mich interessiert hat. Und ich sehe das am Ende, muss man sich durch Eigeninteresse leiten lassen. Ich sehe natürlich, dass es Umgebungen geben muss, die Eigeninteresse fördern. Das ist auch im Übrigen unsere Sparkasse hier, die betrachte ich durchaus auch als Lernort. Wir reden alle von lebenslangem Lernen. Wenn man dann die Leute fragt, was machst du denn jetzt gerade konkret, dann fangen wir mal an zu stottern. Also ich glaube, das ist etwas, und da ist unser Team auch ein guter Beweis dafür, dass die Leute sich weiterbilden. Und da gibt es mittlerweile natürlich unzählige Möglichkeiten. Ich als Absolvent der Fernuni Hagen bin natürlich ein großer Fan der Fernuni und studiere auch nach wie vor an der Fernuni, und zwar Kulturwissenschaften. Und hier einige meiner Kolleginnen und Kollegen sind hier an einer ortsansässigen Hochschule. Man kann bei Coursera Kurse belegen. Also ich glaube, hier muss jeder selber zu dem Schluss kommen, dass man sich auch selber engagieren muss im Punkto Lernen, und man darf nicht darauf warten, dass es von welcher Institution auch immer, sei es staatlich, sei es der Arbeitgeber, einem hier wie in der Cafeteria eine riesen Bandbreite geboten wird und man nur noch sich das schönste Stück Kuchen auswählen muss. Also hier ist Eigeninitiative gefragt, man muss die Leute aufklären, dass das auch dazugehört. Die Schwierigkeit, die ich bei der Diskussion sehe, ist, niemand weiß heute, wie die Berufe von morgen aussehen. Und auch was ich früher gemacht habe, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, welche Bedeutung das hat. Ich habe jetzt zufälligerweise viele Themen angerissen, die sich jetzt heute bezahlt gemacht haben. Also dass ich Java gelernt habe beispielsweise, damals bin ich nicht im Leben auf die Idee gekommen, dass es irgendeine Bedeutung mal in meinem weiteren Werdegang haben könnte. Und das ist etwas, so, dass man, glaube ich, nicht staatlich sozusagen lenken kann. Und deswegen glaube ich auch, dass wir hier an der Stelle sorgfältig darauf achten müssen, was können wir Menschen zum Beispiel besser als Maschinen? Und wie können wir schaffen, dass wir Menschen, die wir für kreative Problemlösungen stehen, dieses Vermögen auch entwickeln können? Und dazu gehört es halt nicht einfach nur auf das Thema Programmieren zu schielen, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen Methodenkompetenzen in der Breite vermitteln. Und ich habe, als ich selber Programmieren gelernt habe, glaube ich, mehr vom Lateinunterricht profitiert als vom Informatikunterricht. Weil das war mal eine ganz andere Struktur, die in der lateinischen Sprache gegeben ist, inklusive Grammatik und allem, was dazugehört. Und dieses strukturierte Herangehen, auch zum Beispiel eine Fremdsprache zu erlernen, da hat man am Ende des Tages, glaube ich, fast mehr von, als wenn man jetzt eine vermeintlich hippe Sprache lernt, die dann vielleicht übermorgen sowieso wieder abgelöst ist. Und das heißt, die Geisteswissenschaften, die Grundlagen natürlich auch der Naturwissenschaften, das sind für mich ganz, ganz wichtige Grundlagenausbildung. Und dazu gehört halt auch, dass man Gedichte interpretiert, dass man Musikunterricht hat und so weiter und so fort. Das heißt, wir verengen momentan alles auf das Thema, jedes Kind muss programmieren lernen. Am Ende wird aber auch nicht aus jedem Kind ein guter Programmierer. Ich war im Übrigen auch kein guter Programmierer. Das muss man aber auch gar nicht sein. Man muss ein Verständnis entwickeln. Und das ist an der Stelle auch mein Plädoyer. Und ich hatte neulich Gelegenheit, in der Projektgruppe 1 der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt zu referieren, und war überrascht über die Reaktion auf diese Oldschool-Thesen, die ich da vorgetragen habe.
Ich würd dir zustimmen und würde aber auch habe aber auch zu einem Thema eine andere Meinung. Und zwar, einerseits würde ich zustimmen, und zwar, das ist halt so, es gibt halt diese Hardcore-View, die jetzt irgendwie jeder hat, so von wegen, jeder muss programmieren lernen. Das ist halt auch absoluter Schwachsinn, weil, wie du es halt sagst, nicht jeder wird ein guter Programmierer. Nichtsdestotrotz gibt es dann die andere Seite, wo man sagt, okay, aus der Wirtschaft heraus, wir haben definitiv einen Fachkräftemangel in Deutschland. Was das Thema angeht, die andere Sache ist, dass ich doch glaube, dass das Schulsystem, so wie wir es jetzt haben, gerade das nicht fördert, also diese freie Denke und dieses Verständnis dafür, dass man wirklich lebenslang lernen muss und dass man wach bleiben muss, also dass man Interessen entwickeln muss, weil so wie es jetzt läuft, ist, dass man quasi darauf getrimmt wird.
Das heißt ja immer noch Ausbildung, als genau. Wäre man dann ausgebildet.
Ja, und da sind wir gar nicht auseinander. Das sehe ich nämlich ganz genauso. Und in der Tat, in vielen Köpfen steckt sozusagen die Vorstellung, ich bin fertig. Und egal, ob es jetzt die Berufsausbildung ist oder das Studium oder ich habe die Schule fertig. Nee, wir haben nichts fertig. Und in der Tat, in der Schule ist der erste Ort, wo man dieses Interesse wecken muss. Und da bin ich auch völlig deiner Meinung. Da tut sich das deutsche Schulsystem ausgesprochen schwer. Meine Frau ist Lehrerin an der Brennpunktschule in Gelsenkirchen. Und trotzdem findet man da Kinder, die kann man begeistern. Und das macht auch Spaß, aber ist es institutionell so vielleicht nicht unbedingt vorgesehen. Da springt man dann eher auf irgendwelche Digitalboards im Klassenraum. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass dann an manchen Stellen die alte Tafel und Kreide und das Entwickeln von Ideen und Gedanken an der alten klassischen grünen Tafel vielleicht für den einen oder anderen viel, viel hilfreicher wäre. Die können ja dann trotzdem, also meine Frau lässt das auch zu, dass ihr Tafelbild fotografiert wird. Sie fordert aber trotzdem ein, dass die Kinder es trotzdem auch nochmal händisch abschreiben. Weil das Abschreiben ist ja nicht ein reines Abschreiben, sondern es ist auch ein kognitiver Prozess. Und das, ich sag mal, Abknipsen mit dem iPhone ist dann an der Stelle vielleicht kein kognitiver Prozess. Und ich glaube, das auch zu vermitteln, wie kann man intelligent digitale Medien mit auch in die Unterrichtsgestaltung einbeziehen, aber trotzdem zu sagen, ich kann auch mal eine Idee auf dem Zettel skizzieren und wir natürlich hier der Schule des Design Thinking verpflichtet, wir haben hier schon einen relativ großen Verbrauch an Post-its und das ist auch gut so, weil das ist auch eine sehr, sehr kreative Form, im Endeffekt Lösungen zu entwickeln und wenn man das verliert, wenn man glaubt, man kann alles nur noch abfotografieren und innerhalb von, also bin ja ganz begeistert, dass ihr so lange Podcasts anbietet. Ich hoffe, die Hörer hören auch wirklich gerne so lange zu, aber die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist ja bekanntlichermaßen kleiner als die von Goldfischen.
Benjamin grinst hier schon die ganze Zeit. Der als Mathematiker findet das natürlich ganz toll.
Als Mathematiker finde ich das witzig, weil bei uns an der Uni gab es auch nur Tafeln. Ja, aber es ist nur Tafel. Und ich glaube, ich habe noch mit keinem einzigen Foto von einem Tafelbild jemals gelernt oder was anfangen können.
Ja, bist halt oldschool.
Du bist nicht digital.
Da ist die Ausbildung tatsächlich sehr, sehr nicht
digital. Ich glaube halt, man darf nicht andererseits, also ich hatte jetzt vor einigen Monaten die Gelegenheit, bei so einer Fortbildung für Lehrer auch an der Diskussion teilzunehmen. Man darf natürlich nicht an der Stelle verkennen, dass es sehr wohl auch sowohl an den Hochschulen wie auch an den Schulen auch Lehrpersonal gibt, das sich schlicht und ergreifend verweigert, die neuen Möglichkeiten, die es gibt, auch mit intelligent einzubringen. Das geht natürlich auch nicht. Weil es ist nun mal die Realität, dass alles um uns herum digital wird und da muss auch Schule zumindest mal einen Beitrag leisten. Trotzdem heißt das nicht, dass ich jetzt alle Tafeln abschaffen muss. Und das passiert. Also ist in Nordrhein-Westfalen passiert. Man hat alle Tafeln abgerissen, hat dann da irgendwelche Boards hingehängt, hat festgestellt, oh, das passt jetzt alles so mit der Sonneneinstrahlung gar nicht mehr. Also dann auch die Frage wieder, was sind das eigentlich für Folgekosten? Wer kümmert sich denn eigentlich um dann die Maintenance der ganzen Geschichten? Wie sind eigentlich die Schulen IT-seitig aufgestellt? Und das ist das, was mich in Deutschland manchmal wirklich wundert, dass man die Sachen nicht vom Ende her denkt, sondern immer sozusagen eher plakativ aktionistisch angeht. Und dann wird halt die Tafel weggeschmissen, man hängt ein Board hin und stellt fest, das blendet ja alles.
Ja, vorletzte Frage, würde ich sagen. Benjamin guckt schon die ganze Zeit auf die Uhr, damit wir schön in der Zeit bleiben. Ich würde ganz gerne wissen, Henrik, was ist für dich jetzt am Ende des Tages in deiner Rolle als Chief Digital Officer, was ist für dich dein persönlicher Anspruch als CDO und was treibt dich im Endeffekt an? Also was möchtest du eigentlich erreichen?
Ich möchte Brücken im Unternehmen, aber auch aus dem Unternehmen heraus zu unseren Kunden, Lieferanten, Partnern, sei es in der auch akademischen Welt bauen. Und das ist das, was mich antreibt. Ich glaube, Vernetzung, gerade auch wenn ich jetzt den europäischen Gedanken da an der Stelle nochmal aufgreife, wir sind nicht allein und das ist auch gut so. Und wir müssen das Silo-Denken überwinden und an der Stelle auch großzügig Hände ausstrecken. Am Ende, glaube ich, bringt Netzwerkerei doch viel mehr als die Kollegen von Tokotronic so besingen.
Sehr schön.
Gut, ich glaube, wir kommen zu unserer letzten Frage.
Ja, Benjamin ist schon wieder am Grinsen. Das ist immer Benjamins Part.
Ja, also wie dein Part immer ist, die Folge zu beginnen, beende ich die Folge immer mit einer Frage. Die letzte Frage ist immer darauf begründet, dass wir glauben, dass die Leute, die die Zukunft gestalten, diejenigen sind, die die Zukunft auch am besten vorhersagen können, weil sie ihre Vorhersagen selber wahrmachen können. Und deswegen bitten wir unsere Gesprächspartner immer darum, eine Vorhersage über die Zukunft zu machen. Dann kannst du den Zeitrahmen gerne selber stecken, kannst auch deine Wünsche da hineinlegen. Was glaubst du, wird in Zukunft passieren?
Also Schalke 04 wird natürlich...
Okay, ich denke, wir brechen ab.
Abbruch.
Ja, also ich glaube, ich bin in Gelsenkirchen groß geworden, also von daher, was soll ich da anders darauf antworten? Nein. Ich glaube, das ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, viele Dinge, wir werden an vielen Stellen gar nicht merken, wie sich die Welt verändert hat, und wir werden es als völlig normal finden. Und das gilt hier für das Thema digitale Technologien, datenbasiertes Agieren, Denken und Handeln, auch im sozusagen betrieblichen Umfeld. Und das, was wir hier teilweise noch im Punkto Change Management diskutiert haben, ich glaube, in 5 Jahren sind ganz, ganz viele Herausforderungen, die wir momentan noch meistern müssen, da werden wir uns fragen, was, das kann aber nicht wirklich ernsthaft eine Herausforderung gewesen sein. Das heißt, ich glaube, hier wird viel Normalität automatisch passieren, und ich bin fest davon überzeugt, die Zukunft wird gut, die wird auch gut in unserer Branche. Ich glaube fest daran, dass das Thema Nachhaltigkeit, zirkuläre Wirtschaft da an der Stelle nochmal dem ganzen Thema Digitalisierung auch nochmal weitere Schwungmasse verleihen wird. Ja, und ich hoffe natürlich, dass wir in auch absehbarer Zeit wieder zurück zu einem starken Europa-Gedanken gefunden haben werden. Da bin ich aber auch hoffnungsloser Optimist, dass das gelingen wird.
Sehr schön. Danke dir, Henrik.
Vielen Dank dir.
Gerne, hat Spaß gemacht.